Vielen Dank, dass ihr uns so mit hineingenommen habt in das Weihnachtsgeschehen. Das tut gut und das rührt das Herz an und gewiss auch den Kopf. Und das ist so wichtig. Und jetzt kommt der Weihnachtstext. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere denkt, was, das ist ein Weihnachtstext, den du da vorliest? Da, wo bleibt da das ganz Romantische von Weihnachten? Maria und Josef und das kleine Baby und die Krippe und die Hirten und Ochs und Esel, da fehlt ja alles. Ich kann mir gar keinen Weihnachten vorstellen ohne dieses Drumherum. Ist doch kein Weihnachtstext. Oder vielleicht doch? Hören wir mal rein. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere lebendige Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Sicher, der Text redet nicht nur vom kleinen Baby, sondern er redet, und das wird jeder gemerkt haben, vom ganzen Christus. Von dem Jesus, der sich in die Krippe gelegt hat. Von dem Jesus, der am Kreuz so elendig sein Leben ausgehaucht hat. Aber auch von dem Christus, der wiederkommen wird. Und in dem Augenblick, jeder weiß, mit wem er es zu tun hat. Wenn er unzweifelhaft als der auf der Bühne steht, der schon immer war und der ist und immer sein wird. Christus. Ich glaube, die Christengemeinde hat sich was dabei gedacht, dass sie diesen Text immer zur Weihnachtspredigt bestimmt hat. Er lässt uns nicht bei einer stimmungsvollen Festfeier, und die Tage sind ja ganz schnell vorbei. Und das ist ja der große Vorwurf der Spötter, Weihnachten, dieses anheimliche Fest. Und wie ist es vorbei? Und alles bleibt beim Alten. Bleibt alles beim Alten? Hören wir mal genau rein. Drei Punkte, wie könnte es anders sein? Erstens, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Die ist erschienen. Die war nicht immer so konkret da, wie sie jetzt da ist, in dem Kind in der Krippe. Da ist die Gnade Gottes konkret geworden. Da hat sie sich manifestiert in diesem Wort. Euch ist heute der Heiland geboren. Welt ging verloren. Und Gottes Antwort darauf ist, Christ ist geboren. Und er kommt selbst in diese Welt, um das selbst in die Hand zu nehmen, was uns aus den Händen entglitten ist. Und was so entsetzlich negative Folgen im Leben der Schöpfung und im Leben der Menschen im Großen und Kleinen nach sich gezogen hat. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Jetzt nimmt Gott die Sache selber in die Hand. Und er gestaltet sie in seiner Gnade noch einmal ganz neu. Er kommt nicht als der Richter. Das wird kommen. Das wird kommen. Sondern hier kommt er als der Heilmacher. Als der Heiland, euch ist heute der Heiland geboren. Die Gnade Gottes ist erschienen und die schaut uns in diesem kleinen Baby an. Und sie wird unüberhörbar ausgerufen in den Seligpreisungen der Bergpredigt. Selig sind die, die Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit und. Und diese Gnade berührt uns mit dem Berühren der Kranken und Aussätzigen dieser Welt durch Jesus. Und die Gnade läuft uns entgegen mit dem Vater, der endlich seinen ihm verloren gegangenen Sohn wieder in die Arme schließen kann. Und diese Gnade überrascht uns am Kreuz, als Jesus selbst einem Verbrecher auf seine Bitte hin noch zuspricht, du wirst mit mir im Paradiese sein, heute noch. Und sie strahlt am Ostermorgen, in dem der Stein vom Grab gewälzt wird und der Tod besiegt wird. Das ist die Gnade, diese heilsame Gnade Gottes, die sich jetzt in die Krippe gelegt hat und die sich dann 30 Jahre entfaltet in diesem Jesus von Nazareth und die anschaubar wird, die erlebbar wird, die hörbar wird, die anfassbar wird. Und wer sie erfährt und wer sich von der Gnade des Christus rühren und anrühren lässt, dessen Leben wird bleibend verwandelt. Es war im Wembley-Stadion. Fußballer wissen das. Ein gefürchtetes Terrain für die deutsche Nationalmannschaft in England. Das größte Stadion, wo wir auch so verloren haben 1966. Schlimme Sache, ich könnte heute noch weinen. Das war Wembley-Stadion. Und am Ende eines Konzerts, in dem bereits viele Bands aufgetreten waren. Und zum Schluss kam die Opernsängerin Jesse Norman. Und sie tritt im afrikanischen Kleid auf, ohne Band und Instrumente. Die Stimmung ist noch aufgeheizt. Und dann fängt Jesse ganz langsam an zu singen. Amazing Grace, how sweet is out. Das heißt, und 70.000 werden auf einmal ganz stumm, mucksmäuschenstill. Und immer mehr Tausende fangen an, dieses Lied mitzusingen von der Gnade. Ich übersetze es, erstaunliche Gnade. Wie süß der Klang, der ein armes Wesen wie mich gerettet hat. Einst war ich verloren, doch nun bin ich gefunden. War blind, doch nun kann ich sehen. Es war Gnade, die mein Herz lehrte zu fürchten. Und Gnade erlöste mich von meiner Furcht. Wie kostbar erschien mir diese Gnade zu der Stunde, da ich zu glauben begann. Durch viele Gefahren, Mühseligkeiten und Fallen bin ich schon hindurchgegangen. Diese Gnade brachte uns behütet so weit und Gnade wird uns nach Hause geleiten. Wenn wir 10.000 Jahre dort gewesen sind, hell leuchtend wie die Sonne, werden wir nicht weniger Tage zum Preisen Gottes haben, als wie wenn wir gerade erst begonnen hätten. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der ein armes Wesen wie mich errettet hat. Und Jesse sagte später, sie habe keine Ahnung gehabt, sie habe das unterschätzt, welche Macht dieses Lied auf einmal über 70.000 Menschen ausgeströmt hat. Woher kommt es? Darf ich es beantworten? Menschen hungert und dürstet nach der Gnade. Nach der Gnade. Ohne es zu wissen. Nach dem liebevollen Angesehen und berührt werden durch diese Gnade Gottes mit diesem Wort. Dir ist auch der Heiland geboren. Dir auch. Das lässt niemand unberührt. Auch heute nicht. Wir sehnen uns nach dieser Gnade Gottes in einer zugegebenermaßen leider sehr gnadenlosen Welt. Da hat Gnade kaum Chancen. Wir müssen uns unseren Platz verdienen und wir müssen ihn verteidigen in dieser Welt. Wir müssen konkurrieren mit unserer Leistung, mit unserer Schönheit, mit dem, was wir erreichen. Und wir müssen irgendwie auch immer zurückzahlen. So wie ich dir, so auch du mir. Und wir sehnen uns nach Gnade. Nach einer bedingungslosen Zuwendung. Die gilt für alle Zeiten. Und wo ich nichts mitbringen muss und nichts zurückzahlen muss. Wir sehnen uns nach Gnade vor allen Dingen, wenn man begreift, tiefer begreift, was Gnade ist. Die Gnade befreit den Menschen vom Schicksal der Natur, von der Laune der Natur. Als gäbe es eine göttliche Diva, wenn überhaupt, die für Glück und Unglück zuständig wäre. Sie befreit uns von der Schuld, die uns nicht glücklich macht, die uns belastet. Und sie löst uns von den Leidenschaften. Und wer kennt sie nicht? Von den kleinen und großen Tyrannen im Leben, die uns dahin bringen, wo wir eigentlich gar nicht hin wollen. Und sie löst uns auch vor der Angst vom Tod. Das ist Gnade. Nicht so was Süßliches, süßer die Glocken, die klingen und wie, was weiß ich. Sondern das ist Gnade, die so klein anfängt, mit einer machtvollen Auswirkung für mein Leben und für meine ganze Existenz. Und das sind ja die realen Mächte, mit denen wir es zu tun haben, auch wenn wir es nicht gerne zugeben. Und dass wir denken, wir seien frei. Und dann schaut man in das Leben von Menschen hinein und dann merkt man, wie der eine da und der andere dort gebunden und gefesselt ist. Und wie das ihn umgarnt und fest im Griff hat. Auch wenn er pausenlos überzeugt ist, dass er frei ist. Und nun kommt Weihnachten jemand in die Welt. Und nun wird uns Weihnachten die Gnade voll in die Welt, in die Krippe gelegt. Sie kommt ganz bewusst als kleines Kind. Ganz bewusst, um uns anzuziehen. Und wer kann an der Wiege nicht ganz treu angezogen werden? Wegen treten da die Tränen nicht in die Augen an der Stelle. Und sie will uns anrühren. Kommt jemand in die Welt, der ist so anders. Der möchte nur schenken und geben. Kennst du jemanden, der nur schenken und geben will? Vom ersten bis zum letzten Atemzug, der nichts für sich zurückhaben will, im Gegenteil, der zahlt für uns und der gleicht unser Schuldkonto vor Gott aus. Und diese Amnestie, die er erlässt, die ist grenzenlos, die gilt dem hartgesottensten Sünder, dem verkommensten und dem edelsten, der auch noch ein Sünder ist. Wahrhaftig keine billige Gnade, sondern eine teure Gnade, um es mit Bonhoeffer auszudrücken. Und sie kostet ihm das Leben und bringt uns das Leben. Christus behandelt alle Menschen, die sich ihm öffnen, zum Nulltarif. Und keiner muss bezahlen, aber jeder muss ganz persönlich zu ihm hinkommen und die Einladung annehmen, kommet her zu mir alle. Und dann gilt uns das. Ich schenke dir meine Gnade. In einem Lied hat Manfred Siebald das für meine Begriffe in eine wunderbare Worte gefasst. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen kann. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz für mich getan. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch, was mich von dir trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Zu Jesus kommen, Freunde, ohne innere Schutzmauern. Zu Jesus kommen ganz offen und ehrlich, so bin ich, ohne Verschlimmbesserungen. Und zu Jesus kommen und zu erleben, ich werde angenommen, so wie ich bin. Das ist Gnade. Hast du diese Gnade? Lebst du in dieser Gnade? Lebst du in dieser Gnade? Und dann zweites, diese Gnade, die bearbeitet unser Leben. Es gibt ja Menschen, immer wieder, die sagen, diesen ganzen Weihnachtskitsch, den kannst du vergessen. Das geht mir so gegen den Kamm und gegen den Strich, dieses Süßliche da. Ich bin an Fakten gewöhnt. Und dann kann ich damit so wenig anfangen. Ich kann sie verstehen. Hat doch keinen Bezug zu meinem realen Leben, zu meinem Kampf im Dasein. Für andere ist die Weihnachtszeit sehr unerträglich. Nirgendwo kommt die Last der Einsamkeit so hoch wie in diesen Tagen. Nirgendwo greift ein der Kummer über zerstörte Beziehungen so an wie in diesen Tagen. Und auch der Verlust lieber Menschen, der wird an Weihnachten in einer besonderen Weise gespürt. Und genau da hinein will die Gnade. Genau da hinein. Und sie hat eine unwahrscheinliche Kraft. Die Gnade Gottes hat eine Macht. Und das heißt wörtlich hier im Griechischen, sie erzieht uns. Sie erzieht uns. Erziehung haben wir alle doch genossen, denke ich. Erziehung, diese Gnade Gottes, die erzieht uns. Wir haben also einen Erzieher im Leben. Keinen geringeren als die Gnade Gottes. Und sie macht etwas ganz Erstaunliches. Sie will uns wegziehen von dem, was unser Leben zerstört. Und sie zieht uns hin zu dem, was unser Leben schön macht. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die wirksame Gnade Gottes. Der Pädagoge, der Heilige Geist, der zieht uns weg, was unser Leben verdunkelt. Und zieht uns unaufhörlich hin zu dem, was unser Leben hell und schön und fest und tief und weit macht. Das schafft die Gnade Gottes, die in dem kleinen Baby begonnen hat. Und es ist wie ein Fanfarenstoß hier bei dem Text. Bedenke, so schreibt Paulus, ich habe dich an Weihnachten, im Geschehen von Weihnachten, in eine ganz neue Freiheit geschenkt und hineingesetzt. Und nun geh aus dem Gefängnis raus und lebe und koste diese Freiheit aus. Bleib nicht da sitzen, wo du bisher gewesen bist. Geh raus, genieße und lebe endlich den Spielraum, den ich dir neu geschaffen habe. Lebe dich ein in deiner neu geschenkten Freiheit und halte dich an mich und nimm mich mit in dein ganzes Leben. Ich bin der Garant deiner Freiheit. Und ich möchte all das Negative deines Lebens herausfiltern. Das Große, was andere Leute sehen, und auch das Kleine, was andere nicht sehen, was aber doch auch da ist. Ich mache mich mühsam an die Arbeit, um das rauszuziehen aus deinem Leben. Und ich möchte das Gute unaufhörlich und unermüdlich in dein Leben hineinpflanzen. Und verlass dich drauf. Diese gute Saat geht auf. Die wird Früchte tragen. Und das wirst du merken und das werden andere Menschen merken, was die Gnade aus dir macht. Und ich will dich wegziehen, so heißt es hier, von aller Gottlosigkeit, von aller Furcht vor dem Schicksal. Vertrau mir. Ich will dich wegziehen, wo du immer nur auf eigene Faust unterwegs bist. Lass mich hinein in deine Lebensbereiche. Und nicht nur in das gut aufgeräumte Wohnzimmer, sondern lass mich bitte auch in den Speicher und lass mich in den Keller, wo die Leichen liegen. Da möchte ich aufräumen. Da möchte ich aufräumen. Und verlerne deine Kurzsichtigkeit, dass du alles ohne mich planst. Beziehe mich ein und begreife es endlich, dass du mit mir am besten fährst. Ich will dich weglieben, heißt es hier, von allen Begierden. Begierden, das sind Dinge in unserem Leben, die uns unwahrscheinlich viel versprechen und die letztendlich so wenig halten. Ich will dich weglieben, dass du dich auf Nebengleisen aufhältst und einfach nicht ans Ziel deines Lebens kommst. Und ich möchte dich weglieben, dass du ein Spielball und Sklave von Leidenschaften wirst und bleibst, wo doch nur Leiden hervorkommen. Und ich möchte dich auch weglieben von aller Maßlosigkeit. Ich möchte dich weglieben von Fanatismus, vor dem Verfall an Idole und Ideologien und Mächte. Bedenke, du bist für Höheres geschaffen. Verschwende dein Leben nicht. Carpe diem, nutze den Tag. Nutze die Möglichkeit, die die Gnade dir bietet. Nutze sie. Und ich verfolge ein ganz großartiges Ziel mit dir. Und dann wird das positiv ausgedrückt. Ich möchte, die Gnade möchte, dass du immer mehr besonnen lebst. Überlegt, perspektivisch, richtig gewichtest, was ist groß, was ist klein, was hat ein starkes Gewicht und was ist nicht so wichtig. Und ich möchte, dass du gerecht handelst, dass du Menschen recht behandelst, wo immer du lebst. Und dass du so immer mehr erkennbar bist als ein Mensch, der einen Unterschied ausmacht. Ihr Lieben, sind wir Menschen, die einen Unterschied ausmachen. Ich wünsche mir Menschen, eine ganze Gemeinde, sagt Paulus, die fleißig ist, unaufhörlich unterwegs gute Werke zu tun. Also nicht nur fromme Worte, sondern gute Werke zu tun. Das hat Gott mit deiner und meiner Errettung im Sinn. Nicht nur, dass wir uns an der Gnade freuen, sondern dass wir anderen Menschen an der geschenkten Gnade Anteil geben. Mir hat jetzt mal jemand gesagt, weißt du, achte mal bei der Person darauf, die wird nie fragen, wie es dir geht. Aber die möchte immer gefragt werden, wie es ihr geht. Das hat mich unwahrscheinlich beschäftigt und traurig gemacht. Das kann nicht das Etikett eines Christen sein, der sich dauernd einen Puls fühlt und genau aufpasst und Strichliste führt, ob er auch heute Morgen oder wann auch immer von 50 Leuten an der Stelle begrüßt worden ist, damit keine Missverständnisse entstehen. Mich muss nachher niemand unten an der Ausgangstür fragen, wie es mir geht. Mir geht es glänzend, meiner Frau auch, bei dem Mann ist das kein Wunder. Aber das ist das Ziel der Gnade, Freunde, und ich möchte das mal so richtig reinmachen. Du bist dazu da, dass du jetzt gute Werke tust. Die guten Werke bringen dich nicht in den Himmel. Aber du sollst mit deinem Leben Gott Danke sagen, indem du seine Menschen glücklich machst und indem du Nöte linderst. Das steht über deinem Leben. Nicht nur, dass du auf der Erfolgsleiter irgendwo hochgehst. Bist du mit dabei? Bist du gut unterwegs? Gute Werke zu tun. Und ich denke, da gibt es eine ganze Palette. Man muss nicht mehr zurückschlagen, wenn man schlecht gemacht wird. Man muss auf ein böses und spitzes Mail nicht mit gleicher Feder zurückschreiben. Und man kann Menschen mit Liebe behandeln, die einen vielleicht irgendwie schneiden. Und man muss nicht immer den eigenen Vorteil suchen, sondern man kann auf seine guten Rechte auch verzichten. Verleugne doch diese Verhaltensweisen, sagt Paulus. Verleugne doch, sag einfach Nein dazu. Da steht so im Griechischen. Sag Nein dazu. Und das ist doch so ein ganz fröhlichen Klang auf einmal. Kümmere dich doch weniger darum. Kümmere dich vielleicht auch ein bisschen weniger um dich selber. Das bekommt ihr gar nicht. Das macht dich krank. Kümmere dich mehr um andere und du gesundest. Das ist im Prinzip. Da setze ich die Bank von England drauf. Du hast das nicht mehr nötig. Wenn die Gnade in dein Leben kommt, die macht erst was an dir, an deinem Herzen. Und dann geht dein Herz und Hand auf zu anderen Menschen hin. Jetzt könnte mancher sagen, hoppla, so konkret wollte ich die Weihnachtsbotschaft auch nicht haben. Da ist der Ochse und der Esel bequemer an der Stelle. Da bleibt einem ja der Weihnachtsbraten im Hals stecken gleich. Nun, es kommt immer darauf an, wie ich mein Leben sehe. Ich habe mich gestern nochmal mit Blaise Pascal beschäftigt. Das ist der Mann, der uns das Leben ein bisschen angenehmer gemacht hat durch die Erfindung der Rechenmaschine. Und er hat ein Stück geschrieben, muss man lesen, heute noch, wenn es geht. Gibt es im Internet. Die Wette. Und da spricht er von Gewinn, macht eine Gewinn- und Verlustrechnung auf, Glauben und Nichtglauben. Und dann schreibt er das meisterhaft, ich kann es nicht so gut, deshalb verstecke ich mich hinter seinen Worten. Was wird dir Übles widerfahren, wenn du die Gnade Jesus ergreifst? Du wirst treu werden. Du wirst rechtschaffen werden. Du wirst demütig werden. Du wirst dankbar werden. Du wirst wohltätig. Du wirst aufrichtig und wahrhaftig. Sicher wirst du nicht mehr in verpesteten Freuden leben, zum Beispiel Hochmut oder in Begierden, die dir schaden. Stattdessen wirst du andere Freuden haben. Ich sage dir, du wirst gewinnen, noch hier in diesem Leben. Und mit jedem Schritt, den du auf diesem Wege machst, wirst du so viel Gewissheit des Gewinnens sehen und so viel Nichtigkeit in dem, was du wagst, dass du am Ende erkennen wirst, wie du gewettet hast auf eine ganz gewisse und unendliche Sache und wie du nichts dafür gegeben hast, um es zu bekommen. Zitat Ende. Das ist, Freunde. Das Lied von Manfred Siebald geht noch weiter. Und das haben manche Christen, glaube ich, nicht verinnerlicht. Sie sagen immer, Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Das stimmt. Aber Jesus möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Sondern er hat ein Ziel. Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Freunde, haben wir uns schon eventuell so stark an negative Dinge in unserem Leben gewöhnt, dass wir sie gar nicht mehr weghaben wollen? Die Gnade möchte sie uns abgewöhnen. Und der Christus, die menschgewordene Gnade, sie will uns wegziehen und will das Gute pflanzen. Und wenn du noch einmal fragst, wie schaffe ich das denn? Dann muss ich dir sagen, du schaffst das nicht, du hebst dir einen Bruch. Er schafft das. Und er will das in dir schaffen, wenn du ihm das erlaubst. Er liebt dich weg von dem, was dein Leben zerstört, Stück für Stück. Und er pflanzt das Gute in dich hinein. Und Peter Strauch hat das so ausgedrückt: Jesus, wir sehen auf dich. Warum machen wir das eigentlich? Warum feiern wir Gottesdienst? Ich brauche das eigentlich so nicht, oder? Warum lesen wir die Bibel? Warum singen wir? Jesus, wir sehen auf dich. Warum? Deine Liebe, die will uns verändern. Die will uns verändern. Und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Seh dich nie satt an dem Kind in der Krippe. Und gewöhne dich nie an den Mann am Kreuz. Sondern lass dir das zeitlebens ein Geheimnis sein. Und immer noch tiefer werden, vor dem du stehst und Gnade um Gnade und Wahrheit nimmst. In der Wiege und am Kreuz, da küssen sich Gerechtigkeit und Friede, Wahrheit und Liebe. Und da wird ein neues, hörendes Herz gewonnen. Und dann wird man erleben, die Liebe des Christus, die verändert mich. Deshalb bleib in der Liebe des Christus und er verändert dich. Darf ich einmal fragen? Erlebst du noch in deinem Leben diese erziehende, diese dich wegziehende, die abgewöhnende Liebe und auch die hinführende Liebe, die gestaltende Liebe der Gnade? Erlebst du das noch? Taufrisch. Erlebst du, wie der Meistermaler an deinem Bild modelliert und wie er immer neue Konturen in dein Sein hineinbringt? Erfahrene Gnade führt zu einem vertieften Leben. Ich wünsche mir diese Tiefe und Offenheit weiter wachsend in meinem Leben und du auch. Das kann doch nicht alles sein, was dein und mein Leben bis zu diesem Augenblick ausstrahlt, oder? Das kann es doch noch nicht alle sein. So, öffne dich dieser Gnade, die unser Leben von innen erneuert. Und das Letzte, das ganz kurz. Die Gnade Gottes garantiert uns eine Zukunft. Eine herrliche Zukunft. Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Alles ist unsicher. Was haben hier Leute am 21. gefiebert? Verrückte Welt, entschuldigt. Verrückte Welt. Aber wie soll das weitergehen mit diesem Kosmos? Wie wird alles werden? Und es fehlt fast allen Menschen eine übergeordnete Perspektive, für die es sich zu leben, für die es sich zu engagieren und notfalls auch zu leiden gilt. Es fehlt etwas, was Menschen durch die Durststrecken, durch die tiefen Täler und die Talsohlen des Lebens trägt und ihnen Kraft zum Durchhalten verleiht. Ihr Lieben, ich habe am Sonntag erzählt von dem sehr, sehr gut bekannten Menschen mit 52 Jahren, der von jetzt auf gleich in die Ewigkeit abberufen wurde durch einen Herzinfarkt. Und ich habe mit meiner Frau am Frühstückstisch überlegt, wie lebt die junge Witwe mit den 5 Kindern jetzt um Weihnachten? Ist da auch noch Weihnachten? Reicht da auch die Gnade noch hin? Liebe Freunde, das wäre gnadenlos. Das ist ja kaum auszuhalten ohne die Gnade. Da gehst du ja kaputt dran, wenn das mit der Gnade nicht stimmt. Und wenn du nichts anderes hast als nur dich selber und nur den gut gemeinten, wohlwollenden, noch guttuenden Trost, den du von links und rechts kriegst. Liebe Freunde, auch da ragt die Gnade noch hin. Gott sei Dank, sonst würde ich nicht es wagen, auf die Kanzel zu treten. Gewiss, Christen wissen nicht im Einzelnen, was kommt und was sich auch in ihrem Leben abspielen wird. Aber Christen wissen, wer kommt und worauf sie zugehen. Paulus sagt, wir warten darauf, dass sich unsere lebendige Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus sich in einer ganzen Herrlichkeit offenbaren wird. Christen schaffen sich kein Trostflästerchen aus dem Jenseits, weil sie es im Diesseits allein nicht aushalten. Und sie freuen sich auch nicht händereibend auf einen Ausgleich und dass die eins drüber bekommen, die ihnen im Leben des Glaubens das Leben schwer gemacht haben. Nein, sondern hier hat etwas begonnen. Die Gnade hat ihr Leben berührt. Und die findet seine großartige Vollendung. Eine großartige Vollendung, wenn das Baby, der Mann am Kreuz, als der Verherrlichte wiederkommt. Wir sind bereits Gottes Kinder. Auch wenn die letzte glorreiche und für jedermann sichtbare Krönung noch aussteht, sagt Johannes. Es steht noch aus, welchen großartigen Stellenwert ihr alle bei Gott habt. Und dann wird die Gnade ganz da sein. Die Gnade in der Krippe war ja für Außenstehende nichts Besonderes. Kann man übersehen, kann man abhaken. Und die Gnade am Kreuz war ja noch schmählicher, oder? Die Wiederkunft wird eine andere sein, des Christus. Dann steht er allein auf der Bühne des Lebens. Im Januar predige ich darüber. Und dann wird jeder begreifen, das kleine Baby in der Krippe, der geschundene Mann am Kreuz und der wiederkommende Triumphator, dem sich jedes Knie beugen wird, sind ein und dieselbe Person. Freunde, das ist unsere Zukunft. Lebt die in dir, diese Zukunft, diese Gewissheit? Wer Großes vor sich hat, der lässt sich durch das Kleine nicht mehr aufhalten oder bestimmen. Dieses Großartige, diese Schau, die bestimmt unser Leben und die ist der unaufhörliche Motor, dass die Gnade wirksam werden kann in unserem Leben. Gott segne dieses Wort, nicht nur heute, sondern bleiben für 365 Tage. Und jetzt lasst uns miteinander ein Lied singen. Bitteschön. Wir haben auf Frieden gewartet, darauf, dass die Menschheit sich endlich besinnt. Wir haben um Frieden gebetet und alles, was Gott uns nun gibt, ist ein Kind.